Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anne Seidel. Willkommen zu einer Sendung voller mächtiger Bilder und Wörter. Um die zerstörerische Kraft von Handyvideos geht es im Film Schwimmen, der heute in die Kinos kommt. Über die heilende Kraft des geschriebenen Wortes sprach die simbabwische Autorin Petina Gappa auf der Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals in Berlin. Und Wörter, die uns bis heute zum Lachen bringen, die schenkte uns der österreichische Schriftsteller Heimito von Doderer in seinem Roman Die Merowinger. Er selbst nannte dieses Buch einen Mordsblödsinn. In Wien ist der Text jetzt als Theaterstück zu erleben. Aber zuerst geht es um Kulturpolitik und auch hier geht es zunächst mal um ein Wort. Ein Wort, das fehlt. In der künftigen EU-Kommission wird kein Kommissar mehr das Wörtchen Kultur im Titel tragen. In dieser Woche hat die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Kommissare vorgestellt. Und den bisherigen Kommissar für Bildung und Kultur, den soll es in Zukunft nicht mehr geben. Stattdessen aber eine Kommissarin für Innovation und Jugend und die soll sich dann auch um die europäische Kulturpolitik kümmern. Die deutschen Kulturverbände reagieren alarmiert, prompt und ziemlich einstimmig kritisieren der Musikrat, der Bühnenverein und der Kulturrat diese Entscheidung. Die Kultur, so fürchten sie, könnte in Brüssel in Zukunft zu kurz kommen. Mit dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, mit Olaf Zimmermann, konnte ich kurz vor der Sendung sprechen und ich habe ihn gefragt, hängen Sie sich da nicht etwas zu sehr an Titeln auf? Nur weil nicht mehr Kultur draufsteht, kann doch trotzdem weiterhin Kultur drin sein.
Ja, natürlich. Theoretisch wäre das möglich, aber praktisch kommt ja jetzt schon die Kultur viel zu kurz auf der europäischen Ebene. Also wir reden ja letztendlich über einen marginalen Kulturförderhaushalt von knapp 80 Millionen Euro, den die Europäische Kommission jedes Jahr für alle europäischen Mitgliedstaaten, also für heute 28 Staaten plus die assoziierten Staaten, die kommen noch mit dazu, ausgibt. Also da können Sie schon sehen, das ist letztendlich eigentlich eine Kleinstförderung. Und jetzt hat man, um, wenn man so will, eigentlich das auch noch sichtbar zu machen, indem man es unsichtbar macht, eben jetzt auch noch den Titel Kultur beim Kommissar gestrichen. Und das ist, wenn Sie so wollen, nochmal eine weitergehende Abwertung der Kultur auf der europäischen Ebene.
Nun hat die künftige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aber die neue Kommissarin für Innovation und Jugend ganz ausdrücklich auch mit Kulturpolitik beauftragt. Sie solle das kulturelle Erbe Europas schützen, außerdem Europas Kreative fördern und die kulturelle Zusammenarbeit der EU mit anderen Ländern pflegen. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Es kann vielleicht besser werden.
Wäre ja schön. Also wie gesagt, wir würden sie dann auch sehr unterstützen und ich würde es sehr positiv finden, wenn die Europäische Union, das Parlament wie auch die Kommission mehr kulturpolitische Kompetenzen erhalten würde. Und dafür muss man aber, glaube ich, jetzt dann aber auch wirklich was machen. Dafür, glaube ich, muss man den Kulturbereich auch sichtbar darstellen. Aber wir Deutschen dürfen auch jetzt nicht irgendwelche Krokodilstränen vergießen, weil es sind ganz besonders die Deutschen, das heißt unsere deutsche Bundesregierung gewesen, die verhindert hat, dass wir mehr europäische Kulturförderung bekommen, weil nämlich gerade die Deutschen immer wieder sagen, das ist nationale Aufgabe und da darf Europa nicht hineinfunken. Und deswegen ist dieser Etat ja auch nur so winzig klein. Und vielleicht besteht ja jetzt die Chance, wenn wir uns jetzt über den Namen, die Bezeichnung streiten, dass wir dann auch nochmal über die Inhalte reden, nämlich dass wir eigentlich ja ein europäisches Kulturprojekt ja doch verteidigen wollen und dafür muss es auch eine gemeinsame europäische Kulturförderung geben.
Also Sie wünschen sich mehr Geld für die Kultur. Was könnte die EU denn darüber hinaus ganz konkret für die Kultur tun? Wie könnte ein solches europäisches Kulturprojekt, von dem Sie da sprechen, aussehen?
Naja, wir müssen ja schon mal sehen, dass Europa zwar im Bereich der Kulturförderung wenig macht, aber natürlich die Kultur schon sehr massiv beeinflusst. Das ist aber dann eben nicht die Kommissarin oder der Kommissar, der für Kultur zuständig ist, sondern jemand, der zum Beispiel für internationale Handelsabkommen zuständig ist oder für den Binnenmarkt oder für Digitalisierung. Da werden heute die Rahmenbedingungen auch für den Kulturbereich letztendlich bestimmt. Und deswegen ist es für uns aber so wichtig, dass wir eigentlich eine starke Kulturkommissarin haben, die dann eben auch Einfluss auf ihre Kolleginnen und Kollegen hat und sagen kann, wenn du jetzt zum Beispiel ein neues Handelsabkommen verhandelst, dann ist auch der Kulturbereich davon betroffen. Wir müssen gucken, dass der Kulturbereich dann auch keinen Schaden nimmt. Das ist bisher nur sehr schwach in der EU-Kommission ausgeprägt. Das heißt, so eine Art von Gefahrenanalyse, was denn für den Kulturbereich dabei rauskommen kann, das brauchen wir eigentlich. Und deswegen brauchen wir auch eine starke Kulturkommissarin.
Sie wünschen sich eine starke Kulturkommissarin. Heißt das, Sie trauen all das der neuen Kommissarin für Innovation und Jugend, der Bulgarin Maria Gabriel, nicht zu?
Nee, das würde ich überhaupt nicht sagen. Also ich kenne Frau Gabriel nicht. Ich habe gehört, dass sie eine durchsetzungsstarke Frau sein soll. Da haben wir also große Hoffnungen. Aber ich glaube, es ist eben auch schon wichtig, dass sie dieses Amt dann auch annimmt. Und ich glaube, es ist gut und richtig, dass wir jetzt auch ein bisschen poltern, damit auch sie weiß, auch wenn sie den Begriff Kultur quasi nicht in ihrem Namen trägt, ist es doch wichtig, was sie im Kulturbereich letztendlich macht. Und vielleicht wird das ja dazu führen, dass der Kulturbereich auf der europäischen Ebene ein bisschen aufgewertet wird.
Das sagt Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, zur Zukunft der europäischen Kulturpolitik. In der neuen EU-Kommission gibt es keinen Kommissar für Kultur. Stattdessen soll sich die Kommissarin für Innovation und Jugend ab November auch um die Kulturpolitik kümmern. Ein Selfie hier, ein schnelles Video da, schnell an Freunde oder Familie verschickt oder in den sozialen Medien geteilt. Mit unseren Smartphones kreieren wir täglich eine enorme Bilderflut. Wir schwimmen sozusagen in Bildern. Schwimmen, das ist auch der Titel des Films, um den es jetzt gehen soll hier in Kultur heute. Ein durchaus doppeldeutiger Titel, denn es geht um zwei Mädchen, die ganz gerne baden gehen, die sich dabei aber auch mit ihren Handys filmen. Katja Nikodemus hat den Film schon gesehen. Worum genau geht es? Ist dieser Film ein Porträt der Generation Smartphone, Frau Nikodemus?
Ja, das ist er definitiv. Es ist aber auch ein sehr komplexer, wunderbar flirrender Film über das Erwachsenwerden, über Freundschaft, über ein bestimmtes Jugend- oder Adoleszenzgefühl, der Suche und des Schwimmens eben in einer Welt, in der man sich noch nicht so richtig auskennt, der man sich auch noch nicht zugehörig fühlt, vielleicht auch gar nicht dazugehören will. Und im Mittelpunkt stehen eben diese beiden Mädchen, Elisa, eine 15-jährige Schülerin, der Vater hat sich von der Familie getrennt, Mutter und Tochter sind in eine kleine Wohnung nach Berlin-Neukölln gezogen. Dieses Mädchen hat sich in seinen Schmerz verkapselt, es ist introvertiert und manchmal fällt sie in Ohnmacht, einmal unter der Dusche der Schwimmhalle und da machen eben Mitschüler ein übergriffiges Handyvideo dieses wehrlosen Mädchens und verbreiten es per Smartphone. Und Elisa freundet sich eben mit einer Mitschülerin an, Antea, die ist ganz anders als sie, also groß, selbstbewusst, eher extrovertiert. Und die beiden gehen aus, betrinken sich, gehen tanzen und nebenbei filmen sie sich mit dem Smartphone und irgendwann beginnen sie einen Rachefeldzug und filmen eben die Mobber in peinlichen Situationen und verbreiten diese Videos und das verselbstständigt sich dann.
Die Handyvideos spielen also inhaltlich eine wichtige Rolle. Orientiert sich dieser Film denn auch formal an dieser ja sehr speziellen Ästhetik von Handyvideos?
Ja, und zwar, sie kommen wirklich massiv vor, diese Videos. Der Film bekommt dadurch seine irisierende Oberfläche durch diesen Wechsel der Bildmedien und Ästhetiken. Die Handyvideos spielen eine große Rolle als Ausdrucksmittel dieser Mädchen. Sie sind Spiegel, Bezug zur Welt oder dessen, was man für die Welt hält und auch Instrument eben der Rache. Und Luzi Lohse, die Regisseurin, dient sich aber dieser Ästhetik nicht an, sondern sie integriert sie beiläufig und ich würde eigentlich sagen souverän in ihren Film. Und sie weiß auch die Größe und die Kompositionskraft ihrer Kinobilder, sozusagen der Erzählungsbilder, der eigentlichen Erzählung zu nutzen. Und in Tanzszenen und beim Ausgehen oder wenn diese Mädchen einen Trip nehmen und auf Drogen sind, da löst sich die Kamera mit ihnen völlig. Das ist dann ein reines Kino-Lebensgefühl und das steht auch in einem Spannungsverhältnis dann zum kleinen Handyformat.
Schwimmen ist ein Debütfilm. Die Regisseurin Luzi Lohse ist gerade mal 30 Jahre alt und wurde für diesen Film ausgezeichnet mit dem Goldpreis der Hofer Filmtage, einem wichtigen Nachwuchspreis. Stimmen Sie der Hofer Jury zu? Ist das ein gelungenes Debüt?
Ja, Sie hören es ja schon. Ich bin ja schon von dem Film begeistert. Und dieser Goldpreis ist übrigens auch ein sehr besonderer Preis, denn er besteht in einem Goldbarren im Wert von 30.000 Euro. Und dazu gibt es aber eine künstlerische Betreuung. Die gewinnt man sozusagen mit. Und zwar einen Dialog oder Austausch für ein Jahr mit einem gestandenen Regisseur. Und das ist in diesem Fall Edgar Reitz, der große Regisseur der Heimatfilme. Und es spricht natürlich auch für diesen Film, dass Edgar Reitz sich bereit erklärt hat, mit Luzi Lohse, mit der Regisseurin, in diesen Austausch zu treten. Also ein über 80-Jähriger mit einer 30-Jährigen. Aber ich glaube eben auch, dass Edgar Reitz, das kann ich so selbstbewusst jetzt mal für Luzi Lohse sagen, bestimmt auch etwas in diesem Dialog lernen wird.
Und wenn Sie Schwimmen jetzt mal vergleichen mit anderen Regiedebüts der vergangenen Jahre, was genau macht diesen Film so besonders? Warum sticht er heraus?
Also Regiedebüts handeln ja wirklich oft auch vom Erwachsenwerden, von Ablösungen, von Suchen. Das liegt halt in der Natur der Sache. Man erzählt halt im ersten Film von dem, was man sehr intensiv erlebt hat. Und sozusagen auf der Handlungsebene oder Drehbuchebene ist der Film jetzt erstmal dann nicht so herausragend vom Thema her. Aber hier haben wir eben ein Regiedebüt, das mit ungeheurer Konsequenz wirklich auf Bilder vertraut. Und das, dieser souveräne Umgang mit diesen Bildern, auch mit den Handybildern, das ist das Besondere. Und wie Luzi Lohse auch die Einsamkeit und die Verlorenheit ihrer Heldin Elisa ins Bild setzt, in wirklich komponierten Bildern, das finde ich phänomenal. Und beeindruckend sind übrigens auch die Schauspielerinnen oder die Schauspielerinnenführung. Und Stephanie Amarell als Lisa, die hat eine ganz berührende, introvertierte Präsenz als dieses gemobbte Mädchen, das aber langsam aus sich rausgeht. Und mit Lisa Vicari als Antea, da zieht dann wirklich ein Wirbelwind in den Film ein. Und das muss man auch mal so hinkriegen, als 30-Jährige zwei so junge Schauspielerinnen so zu führen, dass man das Gefühl hat, man driftet mit denen durch Berlin, durchs Nachtleben und durch die Clubs.
Vielen Dank an unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus. Schwimmen, das vielversprechende Regiedebüt von Luzi Lohse, ist ab heute in den Kinos zu sehen. Auch das Internationale Literaturfestival Berlin hat irgendwann mal klein angefangen. Vor mittlerweile fast 20 Jahren war das. Da verschanzte sich der Ingenieur Ulrich Schreiber mit seinem Team in einer Vier-Zimmer-Wohnung in Berlin-Charlottenburg. Gemeinsam tüftelten sie dort am Konzept ihres Literaturfestivals. Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Heute zieht das Internationale Literaturfestival regelmäßig große Namen an, bis hin zu Nobelpreisträgern. Es versteht sich aber auch als Plattform für neue, bislang ungehörte Stimmen. In diesem Jahr begann das Festival mit einer Rede der simbabwischen Autorin Petina Gappa. Ihr Vortrag war gleichzeitig der Auftakt zu einem der Schwerpunkte des diesjährigen Festivals. Es geht in Berlin in den kommenden Tagen um postkoloniale Literatur. Cornelius Willenkemper berichtet.
Petina Gappa spiegelte idealtypisch den Anspruch des Festivals, als gesellschaftlicher Seismograph zu fungieren. Gappa, die viele Jahre als Juristin bei der Welthandelsorganisation in Genf arbeitete, begann vor 10 Jahren, die Missstände in ihrer Heimat Simbabwe in Erzählungen, Romanen und Essays anzuprangern. Nachdem der langjährige Diktator Robert Mugabe abgesetzt worden war, kehrte Gappa im vergangenen Jahr in ihre Heimat zurück. Dass sie für das aktuelle, international kritisierte Regime unter Emmerson Mnangagwa als Beraterin tätig war, wurde ihr unlängst in der Süddeutschen Zeitung angekreidet. In ihrer Eröffnungsrede beim Berliner Literaturfestival bezog Gappa erstmals öffentlich Stellung zu den Vorwürfen.
Meine Gründe, nach Simbabwe zurückzukehren und mitzuhelfen, sind dieselben, aus denen ich kritisch über mein Land geschrieben habe. Ich möchte in einem Simbabwe leben, das fair und gerecht ist, das Menschenrechte und Gleichheit respektiert und das integrativ ist. Die Rückkehr nach Simbabwe bedeutete, mit einem Regime zusammenzuarbeiten, mit dessen Politik und Haltung ich nicht immer einverstanden war. Doch ich wollte die Chance ergreifen, Veränderung zu sein, nicht nur über die Notwendigkeit von Veränderung zu schreiben.
Für die vom Festival explizit gesuchte politische Auseinandersetzung war also gesorgt. Gappas Auftritt als stimmmächtige Vertreterin der postkolonialen Aufarbeitung erfuhr durch die herablassende Kritik an ihrer Tätigkeit für die Regierung Simbabwes eine zusätzliche Aufwertung. Denn wer den klügsten Köpfen eines in Armut und Unterdrückung erstarrten Landes die Mitwirkung an der Veränderung abspricht, der legt eine postkoloniale Attitüde der schulmeisterlichen Bevormundung an den Tag. Gegen die lehnt sich der zeitgenössische Postkolonialismus auf. Gappa, die im Laufe ihrer Rede vom Deutschen ins Englische wechselte, führte dem Publikum einmal mehr die mentalen Spätfolgen der deutschen Kolonialgeschichte vor Augen.
Your history, Europe's history, is our African present.
Ihre Geschichte, die Geschichte Europas, ist unsere afrikanische Gegenwart. Der Kolonialismus hörte mit der Unabhängigkeit afrikanischer Nationen nicht einfach auf. Die größten Schäden verursachte er nicht nur durch die physische Umformung der afrikanischen Nationen, sondern mit dem binären Gegensatz, den er erzeugte, zwischen dem Selbst und dem Anderen, zwischen Weiß und Schwarz, Gut und Böse, höherwertig und minderwertig.
Good and evil, superior and inferior.
Sie wolle niemanden geißeln oder über die Geschichte belehren, so Gapper. Auch sei sie keine Verfechterin finanzieller Reparationen für koloniales Unrecht. Als Juristin für internationales Handelsrecht plädierte sie vielmehr für Gerechtigkeit in Europas Partnerschaftsabkommen mit Afrika und für Investitionen, die vor Ort nicht in Ausbeutung münden. Eindringlich betonte Gapper zugleich in ihrer Eigenschaft als Schriftstellerin:
I want to posit that beyond these questions of governance and statecraft, reparations.
Jenseits von Regieren und Staatskunst, jenseits von Reparationen und globaler Gerechtigkeit, können wir, so möchte ich postulieren, alle etwas tun. Und das ist Lesen. Geschichte lesen, besonders wo sie von Subalternen geschrieben ist. Und Literatur lesen, das einzige richtige Mittel, um Zugang zur Seele eines anderen zu finden. Ich glaube, dass der historische Roman uns helfen kann, mit Empathie und Mitgefühl die Vergangenheit zu verstehen.
In ihrem aktuellen Roman »Aus der Dunkelheit strahlendes Licht«, den sie in Berlin geschrieben hat und heute Abend auf dem Festival präsentieren wird, tut Petina Gapper genau das. 135 Jahre nach der Berliner Afrika-Konferenz erzählt sie die Geschichte der 69 dunkelhäutigen Gefährten, die den Leichnam des berühmten Afrika-Forschers David Livingstone aus dem Inneren des Kontinents bis an die Küste transportierten, damit man ihn zurück in seine Heimat verschiffen konnte. Der Auftakt des Festivals geriet so zu einer lebendigen Bestätigung von dessen Kernidee, nämlich der unmittelbaren Gegenüberstellung politischer und literarischer Lebenswelten.
Meint Cornelius Wüllenkämper. Er war gestern Abend bei der Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals in Berlin. Ein Theaterstück mit dem Titel »Die Merowinger«. Was erwartet man da? Naheliegend wäre ein Historiendrama über das fränkische Königsgeschlecht, ein Stück rund um den berühmten Merowinger-König Chlodwig zum Beispiel, der zum Christentum konvertierte und damit die Geschichte des frühen Mittelalters entscheidend prägte. Das, was gerade auf der Bühne des Wiener Volkstheaters zu sehen ist, hat mit all dem aber rein gar nichts zu tun. Die Wiener Merowinger basieren auf dem gleichnamigen Roman von Heimito von Doderer und der hatte sich in diesem Buch einen ziemlichen Klamauk erlaubt. Doderer veräppelt in seinen Merowingern das Wutbürgertum und ist damit auch heute wieder ziemlich aktuell. Der österreichische Schriftsteller Franz Hobel hat Doderers Merowinger jetzt für die Bühne bearbeitet. Günter Keindelsdorfer sah für uns die Premiere am Wiener Volkstheater.
War es eine gute Idee, Heimito von Doderers grotesk-monumentalen Wutroman für die Bühne zu adaptieren? Der Schriftsteller Franz Hobel, im Privatleben eher Lethargiker, hat sich dieser Aufgabe, einer Auftragsarbeit des Wiener Volkstheaters, unterwunden.
Ja, ich bin schon ein Heimitist irgendwo. Ich liebe Doderer, seine Sprache. Das ist was Monolithisches in der österreichischen Literatur, Einzigartiges, für mich wirklich Faszinierendes. Und Doderer hat ja immer geschrieben Richtung Nobelpreis. Er wollte immer den Nobelpreis bekommen, hat irgendwie Strudelhofstiege, Dämonen. Das ist immer so eine Thematisierung des Wiener Bürgertums. Und ein einziges Mal, außer in manchen Erzählungen, nämlich bei den Merowingern, hat er dann irgendwie drauf pfiffen und hat irgendwie gesagt, jetzt will er den Nobelpreis eh nicht mehr und schreibt einfach sich sozusagen die vor Wut überschäumende Galle aus dem Leib und es sind eben diese Merowinger geworden, eine groteske, politisch völlig unkorrekt, wie man sich's nur vorstellen kann, trotzdem auch wieder über die Wutthematik ein sehr heutiges Thema, denke ich.
Mit den Merowingern hat sich Doderer Anfang der 1960er einen surrealen Ulk erlaubt. Eine monumentale Wutfantasie, in der ein später Nachfahr der Merowinger, ein Choleriker namens Kilderich III. Von Bartenbruch, alle Dämme des Zorns, des Hasses und der Tobsucht brechen lässt.
Wie Gewehrkugeln und Schrapnells schießen mir die Bösartigkeiten um die Ohren. Ja? Die aufs Erbe spitzelten Kinder toter Ehefrauen, Schnippe Dilderich, mein einziger Sohn, der verfressene Stammhalter. Alles, was ich sehe, sind Cretins, ja? Geisteskranke. die eigentlich ins Irrenhaus gehören. Unfähige, denen die noch Unfähigeren vertrauen.
Der Schauspieler Peter Fasching spielt Kilderich den Dritten, der sich in cholerischen Protuberanzen ergeht, als ebenso lächerlichen wie totalitären Egozentriker. Rein optisch schon eine Mischung aus Michel Houellebecq und Richard dem Dritten. Kilderich setzt alles daran, sich selbst verwandtschaftlich zu vervielfältigen. Durch geschickte Heiratspolitik, er ehelicht seine Stiefgroßmutter, seine Stiefmutter und seine Stieftochter, wird Doderers wutkranker Held sein eigener Vater, Großvater und Schwiegervater, aber auch sein eigener Schwiegersohn und der Großvater seiner Kinder. Kilderich, wohin man blickt, eine totalitär narzisstische Fantasie. Anna Badora bietet alles auf, was die chronisch unterdotierte Theatermaschinerie des Wiener Volkstheaters hergibt. Aber trotz Brassband in Schottenröckchen und jeder Menge Bühnentumult und unermüdlich rotierender Drehbühne lässt einen dieser Abend eigentümlich kalt. Es ist ein schriller, grotesker Theateralbtraum in Billigausstattung, mit dem die Volkstheaterdirektorin ihre Abschiedssaison eröffnet. Dass die vitale Wut, von der in dieser Produktion unentwegt die Rede ist, so etwas wie belebende Wirkung entfaltet, kann man nicht behaupten. Bei den aufmunternden Mitmachspielen fürs Publikum, die Badora in ihre Inszenierung einflicht, macht praktisch niemand mit. Das spricht Bände. Der Abend zündet einfach nicht. Und wenn er dann und wann doch zündet, sind's bloß, metaphorisch gesprochen, ein paar Knallerbsen.
Nur winzige Funken, also auf der Bühne des Wiener Volkstheaters. Günther Kandelsdorfer sah dort die Merowinger nach dem Roman von Heimito von Doderer. Und in den Kulturmeldungen erinnert Katrin Weller an eine Wissenschaftlerin, die im hohen Alter die Schriftstellerei für sich entdeckte.
Ja, die Schriftstellerin Rada Biller. 2003 feierte sie mit 73 Jahren ihren Romandebüt mit ihrem Buch Melonenschale. In dem autobiografischen Roman erzählt sie von Verlust und Neubeginn. 1930 in Baku geboren, wanderte Rada Biller im Alter von 7 Jahren mit ihrer Familie nach Moskau aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg studierte sie dort Geographie und zog in den 50er Jahren nach Prag. 1970 ließ sie sich dann mit ihrer Familie in Hamburg nieder und forschte am Außenwirtschaftsinstitut der Universität. Nach ihrem Roman Melonenschale erschien 2006 dann der Roman Lina und die anderen und danach noch ein Erzählband. In den Kurzgeschichten, Essays und Romanen ihres Sohnes, Maxim Biller, spielte sie selbst immer wieder eine wichtige Rolle. Heute meldet die Süddeutsche Zeitung, dass Rada Biller am Dienstag im Alter von 88 Jahren in Hamburg gestorben ist. Im Deutschlandfunk erinnerte sich der Literaturkritiker Andrian Kreie so an die Schriftstellerin.
Mir ist sie immer als sehr, sehr starke Frau begegnet. Ich hatte immer so einen automatischen heiden Respekt vor ihr, ohne dass ich das immer genau beschreiben konnte. Mir ist es dann später erst langsam klar geworden, als ich dann auch die Texte ihres Sohnes immer gelesen habe. Da hat sie immer öfter eine sehr starke Rolle gespielt, dass sie durch ihr Leben einfach so eine starke Frau und Persönlichkeit war. Und das ist natürlich auch, was die Frauen ihrer Generation ausgemacht haben, die gerade den Weltkrieg erlebt haben und dann eben dieses erzwungene kosmopolitische Leben durch permanente Vertreibungen oder auch durch mal freiwillige Umzüge, dass die eine Souveränität hatten, mit ihrem eigenen Leben umzugehen, die wirklich bewundernswert war.
Sagte der Literaturkritiker Andrian Kreie über die Schriftstellerin Rada Biller. Der Regisseur, Schauspieler und Theaterleiter Roberto Ciulli erhält den Faust-Theaterpreis für sein Lebenswerk. Mit Ciulli ehre man einen Theatermacher, der wie kein anderer für eine offene und diverse Gesellschaft stehe, erklärte die Jury heute. In der Jurybegründung heißt es wortwörtlich: Italienische Commedia und Clownerie verbinden sich in seinem Schaffen mit großen europäischen Stoffen und der Sympathie für Schwache und Unterdrückte. Der 85-jährige Mailänder leitete in den 70er Jahren das Schauspiel Köln und gründete 1980 das Mülheimer Theater an der Ruhr mit. Der Faustpreis ist undotiert. Die Verleihung wird am 9. November im Staatstheater Kassel stattfinden. Die größte Domorgel der Welt hat 17.974 Pfeifen und steht in Passau. Das Instrument leidet unter Staub- und Schimmelbefall und wird deshalb jetzt generalsaniert. Dafür sind 5 Jahre angesetzt.
Die Kulturmeldungen mit Katrin Weller und das war's von uns für heute. Hier folgen die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Bei den Kollegen geht es gleich unter anderem um den Brexit und die deutsche Klimapolitik. Bis hierhin am Mikrofon war Enne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.